Читайте.
Читайте.
Ничего,
ничего
не говорите.
Говорите.
Ничего.
Ничего не печатайте.
Langweilig. Langweilig nicht, wenn man zu tun hat. Und auch mit einem selbst ist es nicht langweilig, antwortete Lewin schroff. Ich bin gern auf dem Land, sagte Wronski. Er hatte Lewins Ton bemerkt, tat aber, als bemerkte er ihn nicht. Aber ich hoffe, Graf, Sie wären nicht einverstanden, immer auf dem Land zu leben, sagte Gräfin Nordsten. Ich weiß nicht, für längere Zeit habe ich es nicht versucht. Ein sonderbares Gefühl empfand ich einmal, fuhr er fort. Nirgends hatte ich solche Sehnsucht nach dem Land, nach dem russischen Dorf mit Bastschuhen und Bauern, wie in Nizza, als ich mit meiner Frau Mutter dort einen Winter verbrachte. Nizza ist an sich langweilig, das wissen Sie. Auch Neapel und Sorrent sind nur für kurze Zeit schön, und gerade dort kommt einem besonders lebhaft Russland in den Sinn, und besonders das Land. Gerade als ob er redete, zu Kitty und zu Lewin gewandt und richtete seinen ruhigen und freundlichen Blick vom einen zum anderen, sagte offenbar, was ihm in den Sinn kam. Als er bemerkte, dass Gräfin Nordsten etwas einwerfen wollte, hielt er inne, ohne das Begonnene zu Ende zu führen, und hörte ihr aufmerksam zu. Das Gespräch versiegte keine Minute, so dass die alte Fürstin, die für den Fall eines Themenmangels stets zwei schwere Geschütze in Reserve hatte, klassische oder Realschulbildung und allgemeine Wehrpflicht, diese nicht in Stellung bringen musste, und Gräfin Nordsten musste Lewin nicht aufziehen. Lewin wollte sich am allgemeinen Gespräch beteiligen und konnte nicht. Jeden Moment sagte er sich, jetzt gehe ich. Ging aber nicht. Als ob er auf etwas wartete. Man kam auf Tischrücken und Geister zu sprechen. Und Gräfin Nordsten, die an Spiritismus glaubte, berichtete von den Wunderdingen, die sie gesehen hatte. »O Gräfin, nehmen Sie mich unbedingt mit. Seien Sie so gut, nehmen Sie mich dorthin mit. Ich habe noch nie etwas Ungewöhnliches gesehen, obgleich ich überall danach suche.« sagte Wronski lächelnd. »Schön am kommenden Sonnabend«, antwortete Gräfin Nordsten. »Aber Sie, Konstantin Dmitritsch, glauben Sie daran?« fragte sie Lewin. »Wozu fragen Sie mich? Sie wissen doch, was ich sagen werde.« »Aber ich möchte Ihre Meinung hören.« »Meiner Meinung nach«, versetzte Lewin, »beweisen diese ruckenden Tische lediglich, dass die sogenannte gebildete Gesellschaft nicht höher steht als die Bauern. Die glauben an den bösen Blick, an Behexung, an Zauberei und wir...« »Also, Sie glauben nicht daran.« »Ich kann nicht, Gräfin. Aber wenn ich es selbst gesehen habe?« »Auch die Bauernweiber berichten, wie sie selbst Hausgeister gesehen haben.« »So meinen Sie, dass ich die Unwahrheit sage?« Und sie lachte unfroh. »Aber nein, Mascha. Konstantin Dmitritsch erklärt, dass er nicht daran glauben kann«, sagte Kitty und errötete an Lewins Stelle, worauf Lewin, der das begriff, noch gereizter antworten wollte, doch Wronski kam dem Gespräch, das unangenehm zu werden drohte, mit seinem offenen, fröhlichen Lächeln sofort zur Hilfe. »Sie lassen nicht einmal die Möglichkeit zu?« fragte er. »Warum lassen wir denn die Existenz von Elektrizität zu, die wir nicht kennen? Warum darf es nicht eine neue, uns noch unbekannte Kraft geben, die...« Lewin fiel ihm ins Wort. »Als die Elektrizität gefunden wurde, entdeckte man nur das Phänomen.« Und es war unbekannt, woher es stammt und was es bewirkt. Und Jahrhunderte vergingen, bis man an eine Anwendung dachte. Die Spiritisten dagegen haben damit angefangen, dass die Tische für sie schreiben und die Geister zu ihnen kommen. Und dann erst redeten sie davon, das sei eine unbekannte Kraft. Wronski hörte Lewin aufmerksam zu, wie er immer zuhörte, mit offenkundigem Interesse für das, was er sagte. Ja, aber die Spiritisten sagen, jetzt wissen wir nicht, was für eine Kraft das ist. Aber die Kraft ist da, und sie wirkt unter folgenden Umständen. Worin sie besteht, das sollen ruhig die Wissenschaftler herausfinden. Nein, ich sehe nicht, warum das nicht eine neue Kraft sein kann, wenn sie... Lewin fiel ihm erneut ins Wort. Darum, weil sie bei der Elektrizität jedes Mal, wenn sie Harz an Wolle reiben, das bekannte Phänomen sehen können. Hier jedoch nicht jedes Mal. Folglich ist es kein Naturphänomen. Da Wronski wohl merkte, dass das Gespräch für einen Salon zu ernst wurde, entgegnete er nichts, und um den Gesprächsgegenstand zu wechseln, lächelte er fröhlich und wandte sich an die Damen. »Lassen Sie es uns doch gleich versuchen, Gräfin«, hob er an, aber Lewin wollte seinen Gedankengang zu Ende führen. »Ich meine«, fuhr er fort, »dass dieser Versuch der Spiritisten, ihre Wunder durch eine neue Kraft zu erklären, denkbar ungeschickt ist. Sie sprechen ausdrücklich von einer geistigen Kraft und wollen diese einem materiellen Experiment unterziehen.« Alle warteten darauf, wann er fertig wäre, und er spürte das. »Ich meine aber, Sie wären ein ausgezeichnetes Medium«, sagte Gräfin Nordstern. »Sie haben etwas Enthusiastisches.« Levin machte den Mund auf, um etwas zu sagen, errötete und sagte nichts. »Lassen Sie uns jetzt gleich Prinzessin die Tische befragen, bitte«, sagte Wronski. »Sie gestatten es, Fürstin?« Und Wronski stand auf, seine Augen suchten nach einem Tischchen. Kitty stand auf, um für ein Tischchen zu sorgen, und als sie vorüberging, trafen sich ihre Augen mit denen Levins. Er tat ihr von ganzem Herzen leid, umso mehr, als sie ihn wegen eines Unglücks bemitleidete, für das sie selbst der Grund war. »Wenn es möglich ist, mir zu verzeihen, verzeihen Sie mir«, sagte ihr Blick. »Ich bin so glücklich.« »Ich hasse alle, auch Sie, auch mich«, erwiderte sein Blick, und er griff nach dem Hut. Aber zu gehen war ihm nicht vergönnt. Gerade wollten sich alle um das Tischchen versammeln und Levin sich zum Gehen wenden, da trat der alte Fürst ein, und nach Begrüßung der Damen wandte er sich an Levin. »Oh«, begann er erfreut, »schon lange hier. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Freue mich sehr, Sie zu sehen.« Der alte Fürst sagte manchmal »du«, manchmal »sie« zu Levin. Er umarmte ihn, und während er mit ihm sprach, bemerkte er Wronski nicht, der aufgestanden war und ruhig wartete, bis der Fürst sich ihm zuwandte. Kitty fühlte, wie nach dem, was geschehen war, die Liebenswürdigkeit des Vaters Levin schwer ankam. Sie sah außerdem, wie kühl ihr Vater schließlich Wronskis Verbeugung erwiderte und wie Wronski in freundlicher Verwunderung ihren Vater ansah, zu verstehen suchte und nicht verstand, wie und weshalb man ihm unfreundlich gesonnen sein könnte, und sie errötete. »Fürst, überlassen Sie uns, Konstantin Dmitritsch«, sagte Gräfin Nordstern. »Wir wollen ein Experiment machen.« »Was für ein Experiment? Tische rücken? Also entschuldigen Sie, meine Herrschaften, da ist es meines Erachtens lustiger, Ringlein zu spielen«, meinte der alte Fürst. Ein Blick auf Wronski sagte ihm, dass er dahinter steckte. »Dieses Spiel hat wenigstens einen Sinn.« Wronski schaute mit seinem festen Blick erstaunt auf den Fürsten, lächelte flüchtig und begann sofort mit Gräfin Nordstern über den großen Ball in der nächsten Woche zu sprechen. »Ich hoffe, Sie kommen auch«, wollte er von Kitty wissen. Sobald der alte Fürst sich abgewandt hatte, verließ Levin unauffällig den Raum. Und der letzte Eindruck, den er von diesem Abend davontrug, war das lächelnde, glückliche Gesicht Kittys, die Wronski auf die Frage nach dem Ball antwortete. 15. Als der Abend zu Ende war, erzählte Kitty der Mutter von ihrem Gespräch mit Levin. Und trotz allen Mitleids, das sie für Levin empfand, freute sie der Gedanke, dass ihr ein Heiratsantrag gemacht worden war. Sie hatte keinen Zweifel, dass sie sich verhalten hatte wie nötig. Doch im Bett konnte sie lange nicht einschlafen. Da war ein Eindruck, der sie unablässig verfolgte. Levins Gesicht mit den hochgezogenen Brauen und den finster und verzagt darunter hervorschauenden gutmütigen Augen, wie er da stand, dem Vater zuhörte und dabei sie und Wronski beobachtete. Und er tat ihr dermaßen leid, dass ihr Tränen in die Augen stiegen. Sogleich aber dachte sie an den, gegen den sie ihn eingetauscht hatte. Sie rief sich lebhaft dieses mannhafte, unerschütterliche Gesicht ins Gedächtnis, diese noble Ruhe und die Güte, die in allem und für alle leuchtete. Sie rief sich die Liebe dessen, den sie liebte, zu ihr ins Gedächtnis, und wieder wurde ihr froh zumute. Mit einem Lächeln des Glücks legte sie sich aufs Kissen. »Er tut mir leid. So leid, aber was tun? Ich bin nicht schuldig«, sagte sie sich. Eine innere Stimme sagte ihr jedoch etwas anderes. Ob sie nun bereute, dass sie Levin angelockt oder dass sie ihn abgewiesen hatte, wusste sie nicht. Aber ihr Glück war von Zweifeln vergällt. »Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich«, sagte sie bei sich, bis sie einschlief. Zur selben Zeit fand unten im kleinen Kabinett des Fürsten eine der zwischen den Eltern sich oft wiederholenden Szenen um die Lieblingstochter statt.
»Was? Na das!«
schrie der Fürst, fuchtelte mit den Armen und schlug seinen Schlafrock aus Eichhörnchenfell übereinander.
»Dass Sie keinen Stolz haben, keine Würde, dass Sie die Tochter blamieren, Sie ins Unglück stürzen mit dieser abgeschmackten, albernen Ehestifterei. Aber ich bitte dich um des Himmels willen, Fürst, was habe ich getan?«
Die Fürstin weinte beinahe.
Glücklich und zufrieden nach dem Gespräch mit der Tochter war sie zum Fürsten gekommen, um wie gewöhnlich gute Nacht zu wünschen. Und obwohl sie nicht beabsichtigte, ihm von Levins Antrag und Kittys Ablehnung etwas zu sagen, deutete sie ihrem Mann doch an, ihrer Meinung nach stehe die Sache mit Wronski vor dem Abschluss. Sie entscheide sich, sobald seine Mutter einträfe. Da jedoch auf diese Worte brauste der Fürst plötzlich auf und schrie Ungehöriges.
»Was Sie getan haben? Na das! Erstens umgarnen Sie einen Bräutigam. Und ganz Moskau wird darüber reden, und mit gutem Grund. Wenn Sie Abende veranstalten, so laden Sie alle ein. Und nicht ausgesuchte Freier. Laden Sie alle diese Gickel ein.«
So nannte der Fürst die Moskauer jungen Männer.
»Laden Sie einen Klavierspieler ein, und dann sollen Sie herumhopsen, aber nicht wie heute. Freier, und dann wird verkuppelt. Es schüttelt mich, wenn ich das sehe. Und Sie haben es erreicht, haben dem Mädel den Kopf verdreht. Levin ist der tausendmal bessere Mensch. Und dieser Petersburger Stutzer. Solche sind doch auf der Maschine gefertigt, alle von gleicher Fasson und alle nichts wert. Selbst wenn er ein Prinz von Geblüt wäre, meine Tochter hat so jemanden nicht nötig.«
»Aber was habe ich nur getan?«
»Ja, das!« schrie der Fürst zornig.
»Ich weiß, wenn ich auf dich höre,« unterbrach die Fürstin, »werden wir unsere Tochter nie verheiraten. Wenn das so ist, müssen wir aufs Land fahren.
Wäre auch besser.«
»Nun warte mal. Tue ich denn jemanden schön? Keinesfalls tue ich jemanden schön, sondern ein junger Mann und ein vortrefflicher hat sich verliebt und sie scheint...«
»Ja, das scheint Ihnen so. Doch was, wenn sie sich tatsächlich verliebt und er ebenso wenig ans Heiraten denkt wie ich?« »Oh, könnten doch meine Augen nicht sehen. Ach, Spiritismus! Ach, Nizza! Ach, auf dem Ball!«
Und der Fürst, da er seine Frau nachzuahmen meinte, ging bei jedem Wort in die Knie.
»Doch dann, wenn wir unsere Katja ins Unglück gestürzt haben, wenn sie es sich tatsächlich in den Kopf setzt. Aber weshalb meinst du das? Ich meine es nicht. Ich weiß es. Dafür haben wir einen Blick, nicht die Weiber. Ich sehe einen Mann, der ernste Absichten hat, und das ist Levin. Und ich sehe eine Wachtel wie diesen Maulhelden, der sich nur amüsieren möchte. Also was du dir so in den Kopf setzt, und du wirst dich besinnen, wenn es zu spät ist. Wie bei Dascha.
Ist ja gut, reden wir nicht mehr davon«, dämpfte ihn die Fürstin, da sie an die unglückliche Dolly dachte.
»Ganz recht, gute Nacht.«
Die Eheleute bekreuzigten und küssten einander, bevor sie auseinandergingen, spürten aber, dass jeder bei seiner Meinung geblieben war. Die Fürstin war erst fest davon überzeugt gewesen, dass der heutige Abend Kittys Schicksal entschieden habe und dass es an Wronskis Absichten keinen Zweifel geben könne. Was ihr Mann sagte, verunsicherte sie jedoch. Und in ihr Zimmer zurückgekehrt, wiederholte sie, wie Kitty mit Grauen vor einer ungewissen Zukunft, mehrmals in ihrem Herzen:
»Herr, erbarme dich! Herr, erbarme dich! Herr, erbarme dich!«
16. Wronski hatte Familienleben nie gekannt. Seine Mutter war in ihrer Jugend eine brillante Dame von Welt gewesen, die während ihrer Ehe und besonders danach viele Affären hatte, von denen alle Welt wusste. An seinen Vater erinnerte er sich kaum. Aufgezogen wurde er im Pagenkorps. Als sehr junger, brillanter Offizier verließ er die Schule und geriet sogleich in den Bann reicher Petersburger Militärkreise. Zwar besuchte er bisweilen die Petersburger Salons, aber seine Liebesinteressen verfolgte er außerhalb der Salons. Nach dem luxuriösen und rohen Petersburger Leben empfand er in Moskau zum ersten Mal den Charme einer Annäherung an ein nettes und unschuldiges Mädchen der vornehmen Welt, das ihn liebgewann. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, an seinem Verhältnis zu Kitty könnte irgendetwas von übel sein. Auf den Bällen tanzte er vorwiegend mit ihr, er kam zu Besuch ins Haus. Er redete mit ihr, was man in Gesellschaft üblicherweise redet, allerlei Unsinn, doch Unsinn, dem er für sie unwillkürlich einen besonderen Sinn beigab. Obwohl er nichts zu ihr sagte, was er nicht vor aller Welt hätte sagen können, spürte er, dass sie mehr und mehr von ihm abhängig wurde. Und je mehr er das spürte, desto angenehmer war es ihm und desto zärtlicher wurde sein Gefühl für sie. Er wusste nicht, dass sein Vorgehen gegenüber Kitty einen bestimmten Namen hatte, das Umgarnen junger Damen ohne Heiratsabsicht. Und dass dieses Umgarnen eine der üblen und der brillanten jungen Männern wie er verbreiteten Verhaltensweisen war. Er meinte, er hätte dieses Vergnügen als erster entdeckt und genoss seine Entdeckung. Wenn er hätte hören können, was ihre Eltern an diesem Abend sprachen, Wenn er sich auf den Blickpunkt der Familie hätte versetzen und erfahren können, dass Kitty unglücklich würde, wenn er sie nicht heiratete, hätte er sich sehr gewundert und es nicht geglaubt. Er hätte nicht glauben können, was ihm und vor allem auch ihr ein so großes und schönes Vergnügen bereitete, könnte von übel sein. Noch weniger hätte er glauben können, dass er heiraten müsste. Eine Heirat war ihm nie als eine Möglichkeit erschienen. Nicht nur, dass er das Familienleben nicht mochte, unter der Familie und insbesondere einem Ehemann stellte er sich nach der allgemeinen Ansicht der Junggesellenwelt, in der er lebte, etwas ihm Fremdes, Feindliches und vor allem Lächerliches vor. Doch obwohl Wronski keine Ahnung von dem hatte, was die Eltern sprachen, spürte er an diesem Abend, als er die Scherbatskis verließ, dass die geheime geistige Verbindung, die es zwischen ihm und Kitty gab, sich am heutigen Abend so gefestigt hatte, dass etwas unternommen werden sollte. Was jedoch unternommen werden konnte und musste, fiel ihm nicht ein. »Es ist doch charmant«, dachte er auf dem Rückweg von den Scherbatskis, wobei er wie immer ein angenehmes Gefühl der Reinheit und Frische von dort mitnahm, zum Teil schon deswegen, weil er den ganzen Abend nicht geraucht hatte, und zugleich ein neues Gefühl der Rührung angesichts ihrer Liebe zu ihm. »Es ist doch charmant, dass weder von mir noch von ihr etwas gesagt wurde. Wir uns aber derart verstanden im unsichtbaren Gespräch der Blicke und Tonfälle, dass sie mir heute klarer denn je gesagt hat, sie liebe mich. Und wie nett, schlicht und vor allem zutraulich. Ich selbst fühle mich besser, reiner. Ich fühle, dass ich ein Herz habe und dass viel Gutes in mir steckt. Diese netten, verliebten Augen. Als sie sagte, und sehr. Und weiter? Nichts weiter. Mir ist dabei wohl und ihr ist dabei wohl.« Und er überlegte, wo er den heutigen Abend beschließen sollte. In Gedanken ließ er Revue passieren, wohin er noch fahren könnte. In den Club? Eine Partie Besieg? Champagner mit Ignatow? Nein, mache ich nicht. Château de Fleurs? Dort finde ich Ablonski. Couplets? Cancan? Nein, habe ich satt. Eben darum mag ich die Scherbatskis, weil ich selbst besser werde. Ich fahre nach Haus. Im Dussault ging er gleich auf sein Zimmer, bestellte sich ein Nachtessen, und als er sich dann ausgezogen hatte, brauchte er nur den Kopf aufs Kissen zu legen, und schon fiel er in tiefen und wie immer ruhigen Schlaf. Andern Tags fuhr Wronski um 11 Uhr morgens zum Bahnhof der Petersburger Eisenbahnlinie, um seine Mutter abzuholen. Und der erste, der ihm an den Stufen der großen Treppe begegnete, war Oblonski, der mit demselben Zug seine Schwester erwartete.
»Oh, Herr Erlaucht«, rief Oblonski, »wen holst du ab?«
»Ich, meine Frau Mutter.« Lächelnd wie jeder Mann, der Oblonski begegnete, drückte Wronski ihm die Hand und stieg mit ihm die Treppe hoch. »Sie muss heute aus Petersburg kommen.«
»Und ich habe bis 2 auf dich gewartet. Wo bist du von den Scherbatskis noch hingefahren?«
»Nach Haus«, antwortete Wronski. Offen gestanden war mir gestern so wohl nach den Scherbatskis, dass ich nirgends mehr hin wollte.
Die feurigen Pferde erkenne ich an ihren Brandzeichen, die verliebten Jünglinge erkenne ich an ihrem Augenleuchten, deklamierte Stepan Arkadjitsch, genauso wie zuvor bei Levin.
Wronski lächelte mit einer Miene, als bestreite er es nicht, wechselte jedoch sofort das Thema. »Und wen holst du ab?« fragte er.
»Ich? Eine hübsche Frau«, sagte Oblonski. »Schau an.«
»Oniswaki Malipons, meine Schwester Anna.«
»Ach, also Karenina«, sagte Wronski.
»Du kennst sie bestimmt.«
»Wohl schon, oder nein?« »Wirklich, ich entsinne mich nicht«, antwortete Wronski zerstreut. Beim Namen Karenina hatte er die vage Vorstellung von etwas Förmlichem und Langweiligem.
»Aber Alexei Alexandrowitsch, meinen berühmten Schwager, kennst du bestimmt. Ihn kennt alle Welt.«
»Also, ich kenne ihn von seinem Renommee und vom Sehen. Weiß, dass er gescheit ist, gelehrt, wohl recht fromm. Aber du weißt, das ist nicht in meiner... not in my line«, sagte Wronski.
»Ja, er ist ein höchst bemerkenswerter Mensch, ein wenig konservativ, aber ein famoser Mensch«, bemerkte Stepan Arkadjitsch. »Ein famoser Mensch.«
»Umso besser für ihn«, meinte Wronski lächelnd. »Ah, du bist hier«, sagte er zu dem hochgewachsenen alten Lakaien der Mutter, der an der Tür stand. »Komm mit rein«,
Wronski fühlte sich in dieser letzten Zeit Stepan Arkadjitsch nicht nur wegen seines für jedermann angenehmen Wesens zugetan, sondern auch, weil er in seiner Vorstellung mit Kitty verbunden war. »Na, was ist? Am Sonntag veranstalten wir ein Souper für die Diva«, sagte er zu ihm und hakte ihn lächelnd unter.
»Unbedingt, ich werde dafür sammeln. Übrigens, hast du gestern meinen Freund Levin kennengelernt?«, fragte Stepan Arkadjitsch. »Oh ja, doch ist er sehr bald gegangen. Er ist ein famoser Kerl«, fuhr Oblonski fort, »nicht wahr?«
»Ich weiß nur nicht«, erwiderte Wronski, »woher alle Moskauer, Anwesende natürlich ausgenommen, schob er zum Scherz ein, so etwas Schroffes haben. Irgendwie stellen sie sich ständig auf die Hinterbeine, sind verärgert, als wollten sie einen etwas spüren lassen.
Das gibt es. Stimmt, das gibt es.«
Stepan Arkadjitsch lachte fröhlich. Wronski sprach einen Bahnbeamten an. »Was ist, kommt er bald?«
»Der Zug ist abgelassen«, antwortete der Beamte.
Das Nahen des Zuges kündigte sich mehr und mehr in den Bewegungen und Vorbereitungen auf dem Bahnhof an, im Gerenne der Gepäckträger, dem Auftauchen von Gendarmen und Beamten und der Ankunft von Abholern. Durch den Frostdunst waren Arbeiter in kurzen Schafpelzen und weichen Filzstiefeln zu sehen, die über die Schienen der einbiegenden Gleise schritten. Von entfernteren Gleisen war das Pfeifen einer Dampflok und das Rattern von etwas Schwerem zu hören.
»Nein«, sagte Stepan Arkadjitsch, der Wronski zu gerne von Levins Absichten auf Kitty erzählt hätte. »Nein, du schätzt meinen Levin nicht richtig ein. Er ist sehr nervös und kann unangenehm werden, stimmt, aber dafür kann er manchmal auch sehr nett sein. Ein ganz redlicher, aufrichtiger Charakter und ein goldenes Herz. Gestern gab es allerdings besondere Gründe«, fuhr Stepan Arkadjitsch mit bedeutsamem Lächeln fort, wobei er jenes echte Mitgefühl, das er gestern für seinen Freund empfunden hatte, völlig vergaß, und jetzt das Gleiche empfand allerdings für Wronski.
»Ja, es gab einen Grund, weshalb er entweder besonders glücklich oder besonders unglücklich sein konnte.«
Wronski blieb stehen und fragte ohne Umschweife, »Das heißt was? Oder hat er gestern deiner Belle-Sœur einen Heiratsantrag gemacht?«
»Vielleicht«, sagte Stepan Arkadjitsch, »irgendwie kam er mir gestern so vor. Und wenn er früh gegangen ist und zudem missgelaunt war, ist ihm so. Er ist so lange schon verliebt. Und mir tut er sehr leid.«
»Schau an. Ich meine im Übrigen, dass sie auf eine bessere Partie rechnen kann«, sagte Wronski, reckte die Brust und ging wieder weiter. »Im Übrigen kenne ich ihn nicht«, fügte er hinzu. »Ja, das ist eine schwierige Situation. Deshalb ziehen es die meisten auch vor, nur mit Claras zu tun zu haben. Dort beweist dein Misserfolg bloß, dass du nicht genug Geld hattest. Hier steht deine Würde auf dem Spiel. Doch da ist ja der Zug.«
Tatsächlich, in der Ferne pfiff bereits die Lokomotive. Ein paar Minuten später erbebte der Perron und schnaubend, wobei der Frost den Dampf niederdrückte, rollte die Lokomotive ein. Mit der Hebelstange am mittleren Rad, die sich gemächlich und gleichmäßig verdrossen zusammenzog und auseinanderschob, und mit dem Lokführer, der vermummt und bereift sich verbeugte. Nach dem Tender kam, immer gemächlicher und stärker den Perron erschütternd, der Wagen mit dem Gepäck und einem winselnden Hund. Schließlich folgten, ruckend vor dem Halt, die Personenwagen. Ein schneidiger Schaffner pfiff, während er absprang, und hinter ihm stiegen nacheinander ungeduldige Fahrgäste aus. Ein Gardeoffizier, der sich gerade hielt und streng um sich blickte, ein quecksilbriger, vergnügt lächelnder Krämer mit Tasche und ein Bauer mit einem Sack über der Schulter. Wronski stand neben Oblonski, betrachtete die Waggons und die Aussteigenden und hatte seine Mutter völlig vergessen. Was er soeben über Kitty erfahren hatte, erregte und freute ihn. Seine Brust hatte sich unwillkürlich gereckt, seine Augen funkelten. Er kam sich als Sieger vor. Der schneidige Schaffner trat zu Wronski und sagte, »Gräfin Wronskaja ist in diesem Kompartiment.« Die Worte des Schaffners ließen ihn aufschrecken. Er erinnerte sich an die Mutter sowie das bevorstehende Wiedersehen mit ihr. In seinem Herzen achtete er die Mutter nicht. Und ohne sich dessen bewusst zu sein, liebte er sie auch nicht, obwohl er sich nach den Auffassungen des Kreises, in dem er lebte, und nach seiner Erziehung kein anderes Verhältnis zur Mutter vorstellen konnte als ein in höchstem Maße ergebenes und ehrerbietiges. Und zwar ein äußerlich umso ergebeneres und ehrerbietigeres, je weniger er sie im Herzen achtete und liebte. 18. Wronski folgte dem Schaffner in den Waggon und blieb am Eingang des Kompartiments stehen, um einer herauskommenden Dame den Vortritt zu lassen.
Mit dem Feingefühl des Mannes von Welt hatte Wronski die Dame nach einem einzigen Blick auf ihr Aussehen den höheren Kreisen zugeordnet. Er entschuldigte sich und wollte schon ins Wageninnere weitergehen, fühlte sich aber genötigt, noch einen Blick auf sie zu werfen. Nicht, weil sie sehr schön gewesen wäre, nicht wegen der Eleganz und bescheidenen Grazie, die an ihrer gesamten Gestalt zu sehen waren, sondern weil der Ausdruck des anmutigen Gesichts, als sie an ihm vorüberging, etwas besonders Herzliches und Zärtliches hatte. Als er sich umblickte, wandte auch sie den Kopf. Die funkelnden, unter den dichten Wimpern dunkel wirkenden grauen Augen verharrten freundlich und aufmerksam auf seinem Gesicht, wie wenn sie ihn erkennen würde, und wandten sich sogleich der näher kommenden Menschenmenge zu, als suchten sie jemand. In dem kurzen Blick konnte Wronski verhaltene Lebhaftigkeit bemerken, die auf ihrem Gesicht spielte und zwischen den funkelnden Augen und dem kaum merklichen Lächeln auf ihren roten Lippen hin und her flatterte. Als ob ihr Wesen von irgendeinem Übermaß derart übervoll wäre, dass es gegen ihren Willen bald im Funkeln des Blicks, bald im Lächeln zum Ausdruck käme. Sie löschte vorsätzlich das Licht in den Augen, doch es leuchtete gegen ihren Willen im kaum merklichen Lächeln.
NDR Kultur. Mehr zum Nachhören finden Sie im Internet unter ndr.de/ndrkultur.
Malova! Loba, loba. Loba, loba.
Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving. Beleefd aanbevelen. Wiels & Co.
Verenigde aannambedrijven Wiels & Co. Ja, Jan Heijn. Nee, Jan Heijn. Dag, Jan Heijn. Nou zeg. Als dat geen verbetering was van het wereldsnelheidsrecord blauwtje lopen, dan weet ik het niet meer. Nou, kom. Even een blik in de spiegel. Kind. Wat is jouw knopje fraai ontloken, zeg. Nou, laat nou de bij maar komen. Kijk aan, meteen maar de grootste bar uit de korf.
Goedemorgen, wat zei je?
Nou, van de bijtjes en de bloemetjes, ach, je weet wel.
Ja hoor, maak jij er maar helemaal een dierentuin van.
Waarvan?
Van me daar, met deze, met dit, met hier. Hoe heet het?
Uw hoofd.
Juist, mijn hoofd, ik kon niet op het woord komen. Kan je nagaan, zag helemaal in de war, hè?
Ja, ziet er wel een beetje verwilderd uit.
Ja, dat wil je. Je weet toch niet wat je ziet, hè?
Wat zag je dan?
Doodeng, zeg, doodeng. Verkeerd gevallen, denk ik, lege maag.
Ah, u heeft met je neef ontbeten.
Ja, bij een maal, zeg. Ik kan drinken, ik drink nooit. Als ik niet hoef, dan. Maar ja, je hebt een zaak, hè, je moet wel eens. Dat overkomt trouwens iedereen wel eens, waar of niet?
Wat?
Hè? Dat je er niet onderuit kunt.
Ja, zeg, dat vind ik een insinuatie.
Ja, ja. Gisteravond was het weer raak, hoor. Dat kleine bouwpastoortje.
Ah, juist, waar Koen dat kerkje voor ontworpen heeft.
Ja, pastoor Torma. Torma, heet de man. Had me uitgenodigd voor een etentje. Ik kook zelf, zegt hij. Dat is mijn hobby.
Wat een originele vrije tijdsbesteding, zeg.
Ja, een vrije tijdsbesteding, ja. Maar toevallig is mijn stofwisseling geen recreatiegebied voor kokende geestelijkheid. Hoewel, toen ik binnenkwam, ik denk, nou, dat ruikt goed.
Wat was het?
Hij zegt, ik heb 2 fasantjes in de oven staan. Ik zeg, nou, wat mij betreft mogen ze gaan liggen. Nou, dat was weer de enige gezellige sfeer, hè.
Ja. Ja, dat begrijp ik zo van wij dierenmishandelaars onder elkaar.
Vrouwenpraat zeg. Maar goed, ik denk, gebraaien fasantje, niet gek. Wie weet met een truffeltje, een prijzelbeertje, kastanjepureetje. Niet lekker, goed, we drinken een paar cognacjes vooraf. Matig.
Ja, ja, per maatje zo gezegd.
Nee. Gewoon gezellig, sfeer, ambiance.
Ja. Wat hebben we daar een boel woorden voor, hè, voor dronkenmanslol?
Onzin! Gewoon feestje bouwen, was dat nou? Ja, en ik dan aannemersbakken vertellen en hij pastoors witsen, hè? Zo van, er lopen 2 pastoors in de Kalverstraat, ik zeg 2. Voor mij is de hele Amsterdamse binnenstad al een deinende zwarte massa.
Ja, ja, matig.
Ja, matig, ja.
En je fasantjes?
Ja, dat zei ik ook. Ik zeg, vergeet jij je fasantjes nou niet? Hij zegt, denken zij aan mij? Geestige man, hè? En uitstekende cognac.
Ja, maar die fasantjes?
Nou ja, wat wil je? Een goed glas, spitse conversatie. Dat was ook zo verrekt geestig, zeg. Vanmorgen, ik zeg tegen Doemie, hè, tante Lien, nou mevrouw. Ik zeg, hoe vond je de bloemen? Ze zegt, welke bloemen? Ik zeg, van pastoor Torma. Die heeft me gisteravond toch voor jou een bloemetje meegegeven. Ze zegt, nou, het enige wat je bij de hand had, was een pannetje met aangebrande fasant.
Nou, zeg. U knapt al wel aardig op, hè?
Nee, allemachtig zeg. Nee, dat is erg, zeg. Dat kan zo niet. Hier moet wat aan gedaan.
Waaraan?
Beneden in de hal, zeg. Hier in de hal, beneden. Dat ik binnenkom, hè, die portier, de oude Rosduin. Ja, die zit te lezen, zeg.
Ja, die man is niet zo dom als hij eruit ziet.
Nee, die zit te lezen. Maar met wat op zijn pet? Een witte muis.
Oh, zo'n pak wasmiddel.
Nee. Hè? Nee. Een witte muis, piep, hier op zijn pet, dat zie ik. Naar zo'n paar glaasjes cognac, zeg. Dat gaat ook gauw, hè?
Zeg, en wat zei je?
Ik zeg in mijn zenuwen, morgen los daar.
Ja.
Huh? Wat denk je?
Geen idee.
Hij kijkt me geërgerd uit zijn boek aan en zegt goedemorgen. En piep, zegt luchtspiegeling nummer 2, boven op zijn thermosfles. En net dat ik er wat van wil zeggen, pakt hij het ding beet, schroeft de dokter af, zet hem met muis en al op tafel, neemt een ferme teug, schroeft die muis er weer op en kijkt me bevreemd aan van, wat sta je dan al?
Ja, zegt die man, drinkt pure koffie, moet je rekenen.
Nou, ik weg, zeg, hoor, de lift in, en ja hoor, op het tableautje, Vata Muis Ghana nummer 3. Twee rode oogjes en 2 valse tandjes. Dus ik geef hem een klap met mijn hoed en wet, spoorloos, nergens. Ik ben niet goed.
Ja, daar moeten we wel even iets aan doen, zeg.
Ja, weet jij wat?
Nou, wat had je gedacht van mond-op-mond beademing?
Ja. Hier. Nou, aan jou is in ieder geval geen huisarts verloren gegaan.
Nee, maar misschien wel een specialist.
Ja, dat is heel leuk, ja. Maar wat nou?
Ja, nou, in een normaal geval zou ik zeggen yoga.
Ja, maar wat heet een normaal geval?
Nou, een minuut of 10 op de handen staan, hè. Dat is extra bloedtoevoer naar de hersenen. En dat wil nog wel eens restaureren ook.
Nee. Ik vroeg, wat heet een normaal geval?
Heb ik dat begrip gehalveerd?
Jazeker.
Oh, ja, ze zegt. Hoe je ook op je woorden moet passen, hè, als meisje alleen.
Nou.
Nou ja, ik bedoel, op uw leeftijd en met uw figuur.
Wat we zijn er weer, hoor. Dikke oude biels kan niet op zijn handen staan. Ja. Even serieus, maar zal ik jou eens wat laten zien?
Nou, als het strafrechtelijk verantwoord is.
Let even op, hè. 1, 2, hup. Had je gedacht?
Nee, zeg nee. En wat draagt u daar een smaakvolle sokken bij, die enorme schoen?
Ja, hier staat iemand op zijn handen. Hoe lang al?
Nou, ik denk nog 9,5 minuten ongeveer.
Ik versta je niet meer, zuis zo lawaai.
Ja, maar voel je wel hoe je ervan opknapt?
Nou, en op. Bij mijn hoed. Loopt er een.
Wat?
Zit de muis.
Ja, waar dan?
Weg. Bij mijn hoed. Weg. Hoe zwaar, hoor, baarde. Zeg, hey.
Oh, zeg, kijk even uit. Ik geloof dat er iemand aankomt.
Ja, dat versta je niet. Zuis mooi. Ik hoor alleen maar... Zeg,
er komt iemand aan.
Ja, nou en op. Ik wou dat je verstopt bent. Hé, hey, daar, die... Oh. Goeie. Neef Eve, I presume.
Kijk nou even, gevallen man.
Auw. Ja hoor, struikel rustig over me heen hoor. Mo, zeg, ik ben bewusteloos.
Zeg, wat doet hij?
Wat doet hij? Dat zal je niet raaien, neef Eve, maar hij, je oom, hij stond op zijn handen. En jij smeet hem grappig om. En hij viel toen even met al zijn 90 kilo's rechtuit rang, waarop op zijn hersens.
Nou, dat is een groot woord, hè?
Ja. Groot woord. Er biedt iemand zijn excuses aan. Groot woord, mijn hoofd, zegt Bim Bam. Of er een heel klapperspel in hangt te bijeren.
Ah, ruimte plenty niet?
Ja.
Zeg maar, waarom loop jij eigenlijk op je handen?
Meneer heeft een lichte kater.
Nou, dan wil ik wel eens een zware kater zien, ja.
Maar hoezo?
Nou, als je de volgende morgen nog op je handen loopt...
Sorry, neef Eve, maar dit was yoga.
Wie?
Yoga.
Nou, wedden dat ze in de normale doen Trace heet.
Yoga, neef Eve, is een boeddhistische levensinstelling... en het pogen door middel van oefening en concentratie... de geest te doen zegevieren over het onwillig vlees.
Nou, dat lijkt me in jouw geval een zeer ongelijke strijd.
Ja. Fijne humor, hoor. Opbeurend. Als oom dan eens één keer wat in de lappenmand zit... dan krijgt oom wel steun van je, hoor.
Ach, hou op.
Nou moet ik ophouden.
Laat me met rust.
Pardon?
Radha.
Ach, nee. Ach, nee, kijk, jongen. Wat is er aan de hand?
Niks.
Mag oom het niet weten?
Nee.
Nee? Nou, dan praten we er helemaal niet meer over.
Fijn. He?
Dan gunt oom je rustig even de tijd om het zelf te verwerken.
Ja.
En als je er dan klaar mee bent, kerel, dan praten we het samen in alle rust even uit. Goed zo, echte biers, houden zo kop ervoor. En lukt het niet, oom drinkt zich niet op. Maar oom is aanwezig. Voel je? Oom is bereid, juist. Staat open voor, juist. Juist, oom. Nou, alleen.
Niet die spreiden.
En weg is hij. Zag je dat nou te hellen? Die heeft het even moeilijk, hè? Die zit ergens mee. En geen mensen vertrouwen nemen hoor, echte bielste jongen. Alleen oom dan, hè? Voor oom heeft hij geen geheimen. Kost de moeite, maar tegen oom knalt hij het eruit. Wie is blijven?
Ja, het is een lief kereltje.
Hè? Ja, ja. Krijtwit, zag je, zeg. Zag je het? En dan opeens toch tegen oom wel. Miepies pleiten.
Ja.
Ja, zeg. Miepies pleiten. Ik versta die jongen ook, dat mag het heten. Wat bedoelt u daarmee? Miepies pleiten. Nou, wat mag dat betekenen?
Ik denk dat, dat het meisje Miep er vandoor is.
Ach nee.
Ja, dat zou kunnen.
Dat is erg, zeg. Op die leeftijd, dat is erg. Als volwassenen ben je geneigd daar zo'n beetje de schouders over op te halen, over die kalverliefdes van het jonge spul. Maar dat kerf diep, zeg. Dat leidt tot wanhoopsdaden, wist je dat?
Ja, vertel mij wat. Raoul, zeg.
Wat?
Op dansles nog. Die stumper die zag toevallig, stom toevallig hoor, hoe ik gekust werd door onze leraar.
Nee.
Nou, die jongen maakte meteen een eind aan.
Aan zijn leven?
Nee, aan onze verloving.
Oh.
Nee, zeg. Nee, op die leeftijd die leiden de geringste aanleidingen tot de meest tragische beslissing, hoor.
Ja, laten we een beetje vriendelijk zijn voor de kerel, hè. Een beetje in het oog houden. Waar waren we mee bezig?
U stond op uw handen.
Oh, ja, hoe vond je dat, hè? Had je niet gedacht, hè?
Nee, maar ik zou het er wel bij laten, hoor.
50, zeg ik, 50. Maar ik kan er van alles, hoor. Ja. Wat zei je?
Hè? Nou, ik zei dat u het hier nog maar bij moest laten.
Waarom? Dat voppertijdje, kom zeg hier. Dat scheletje, dat kan tegen een stootje, hoor.
Wel, maar...
Oh. Ja, nee, niks. Nee. We maken het 10 minuten even vol. Ja. Laat maar eens even op, dan gaan we weer 1, 2. Nou, dan staat hij weer op zijn 50ste.
Ja, zeg, zou het toch niet verstandiger zijn nou...
Wat zeg je? Nee, zeg, ik hoor alleen maar...
Ho, zeg, ho, meneer Biels, er komt weer iemand aan.
Ja, ik versta je alleen niet.
Er komt iemand aan.
Goedemorgen.
Morgen, juffrouw te Helle.
Morgen, meneer Polleman.
Meneer Biels nog niet gearriveerd?
Dag, Paul.
Oh, ligt u daar?
Inderdaad, Paul, ik lig hier, zoals gewoonlijk, in mijn eigen vertrouwde plekje. Nog meer intelligente vragen, jongen.
Ja, waarom heeft u de prullenwand opgezet, chef?
Omdat ik een stuk vuilnis ben, Paul. Een schamelbrok afval dat de vergeefs heeft getracht zich een woonstee te verwerven die hem rechtens toekomt. Ter helle wreekt die emmer van mijn kop.
Ik begrijp dit niet.
Meneer stond even op zijn handen.
Oh.
Ja. Een klein beetje verontschuldigingen maken, nee, hè?
Oh, ja, ik was inderdaad iets te laat op kantoor, chef.
Ja, te laat dan, nee, Paul. Je was precies op tijd, hoor. Precies op tijd om een oude man die even op zijn handen staat. Ben met zijn grijze kop in de vuilnis hebben te kwakken. Ze moeten nou gewoon met die aker op mijn kop rondlopen.
Ah, wacht nou maar even. 1, 2...
Ja.
3...
Ja, je mag hem houden, te helpen. Hij leidt in de bak. Hang hem om je middel.
Wat?
Beskalp. En ga weg, ga je werk. Laat me rust.
Ja, chef.
En ho, Paul. 1 ding, hè. Voorzichtig met neef Eve.
Graag, chef. Waarom, chef?
Die vent heeft liefdesverdriet, Paul.
Ah.
Ja. Miepies,
oh. Wat?
Versta je dat dan?
Jazeker, chef.
Jongen, wat word ik oud, hè? Hé, kijk eens, daar loopt er weer
een. Een wat, chef?
Een wat? Laten we zeggen een witte muis, Paul.
Een witte muis, die chef.
Dat vind je leuk. Dat vind je leuk, hoor. Hij wel, ja, Paul. Straks komt pastoor Torma. Ja, de oude Torma. Even de maquette van zijn nieuwe kerkje kijken. Is dat klaar?
Jawel, chef. En het lijkt me heel geslaagd, chef.
Ja. Nou, dan wil ik het wel even zien, zeg. Nee.
Rippie.
Ja, boy. Kruip je er alweer wat bovenuit? Bravo, vent. Echte Biels, kop ervoor. Samen redden we het wel. Zeg, wil je even voor jou om de maquette van het nieuwe kerkje binnenschouwen? Ja, flinke jongen. Vliegt voor zijn oom. Kijk eens, daar komt hij alweer aan met zijn kerkje. Zo, zet hier maar neer, man. Dankjewel. Zo. Dus dit? Oh, ja, hoor. Het is weer gelukt, hè, neef Eef?
Wat?
Even wraak nemen, zeker, hè? Als het een of andere onnozele griet die je terecht de bons geeft, hè, en meneer zijn lummelige ijdelheid kwetst, hè, dan even wraak nemen op ooms nieuwe kerkje, flink, hoor.
Zeg, waar heet die man het over?
Die man heit het erover dat hij zei, ga even mijn kerkje halen. En dat hij niet zei, ga even op mijn kerkje zitten.
Zeg, voel jij je wel goed?
Nou, Paul, daar gaat je werk, jongen.
Ik begrijp niet goed wat u bedoelt, chef.
Nou, kijk dan. Is daar iemand op gaan zitten, of niet?
Ik dacht van niet, chef.
Wat zeg je, Paul?
Ik kan geen enkele beschadiging constateren, chef.
Nee, waar dan? Zeg, anders wel een beeldig gebouwtje, Koen. Felicitatie waard, zeg.
Ja, lekker ludiek gedaan, hè, Paul.
Zeg, hou even.
Zeg, heb je het nog ingezonden, het ontwerp?
Ja, ja, leuk, hè?
Zeg, hou even, zeg. Paul, ingenieur Polleman, Koen, kerel. Bedoel je dat dit hier, dat is dat serieus?
Hoe bedoelt u, chef?
Deze kadet.
Kadet?
Ja, had ik jou niet gevraagd een kerkje te ontwerpen, Paul?
Ja, zeker, chef. U zei een modern eigentijds kerkje, chef.
Een modern eigentijds kerkje, juist, Paul. En niet een modern eigentijdse kadet, Paul.
Meneer maakt een grapje.
Nee. Ik ben bloedserieus, jongen. Als jij hier dit meent, dit ding, dan maak jij een hele vreemde vergissing, Paul. Jij werkt hier namelijk bij een aannemer en niet bij een warme bakker.
Ik geef graag toe dat het niet het geëikte conventionele kerkgebouw is, chef. Maar deze tijd vraagt om iets anders.
Ja, croissantjes.
Nee, om nieuwe vormen, chef. Een kerk in deze tijd, dat is een huis met een deur op de toekomst.
Ja, leveranciers achterom zeker.
Een kerk van nu, chef, dat is een ding midden in de wereld. Een schreeuw, een hartekreet. Een van spanning vibrerende gebeurtenis.
Zeg maar een zenuwenkadet. Bla, 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 Paul, hè. Een kerk, dat is iets vrooms, man. Dat is iets vrooms met een toren. Een gewijd. Met een haan.
Nou, als ik aan gewijd denk, dan denk ik toch niet in de eerste plaats aan een haan.
Ik bedoel ook een kruis.
Ja, nog erger.
Mag ik een kleine toelichting geven, chef? Misschien dat we het met een kleine wijziging toch eens kunnen worden.
Wie weet, Paul, wie weet. Misschien alleen maar een handje maanzaad erover en halleluja.
Ja, ik haal even het dak eraf.
Brand je handen niet.
En u ziet dat ik wat het interieur betreft de traditionele indeling heb gehandhaafd.
Oh ja, daar heb je het schip.
Het wat?
Het schip.
Het schip, weer wat anders. Dus de kadet moet nog te water gelaten ook, zeg, als ik het goed begrijp. Nou, akkoord hoor, akkoord. Kapitein op de kansel, koster aan het roer en hou zee.
Chef, u begrijpt het niet.
Ik wel hoor, ik wel. Een beetje zeepsop erbij en de organist kan op zijn waterorgel bellen blazen. Amen.
Dit deel in een kerk heet schip, meneer Biels.
Huh? Oh ja? Wat aardig zeg. Ga verder, Paul.
Nou, dan ziet u hier de beide beuken.
Ja, jongen ja. En ginds een uitzicht op het Lindelaantje.
Ja, sorry chef, sorry, maar dit heette beuken.
Wil je het even herhalen, jongen?
Ik zeg, chef, dit heette beuken.
Waarom ook niet? En deze dronken matroos hier is, neem ik aan, een dwarsgebakken tuinkabouter.
Nee, chef, dat is de toren, chef.
Juist, dat is de toren. Dat is de toren. Voor of na de brand. Ik schat erna.
Ik geef toe, chef, het is alweer niet de conventionele toren,
oh,
maar...
Oh nee, maar ik ga er eens een keer afspringen, hoor. Die rol zal ik hebben.
Nee, u moet dit meer zien als een macroplastiek, begrijpt u?
Ja, maar zo zie ik hem ook, Kortel. Ja, als een vrolijke keuken met een macaroniplastiek. En ook...
Ja, als een gestileerde uitbeelding van de menselijke strijd tussen goed en kwaad. Dat zit er toch wel in, dacht ik.
Jazeker. Ja, dat kan je zien. Daar vallen een paar behoorlijke klappen. Zal ik jou eens wat zeggen, Paul?
Graag, chef.
Jij hakt deze prak zuurkool als de weerga in elkaar, Paul. En jij gaat onmiddellijk aan de tekentafel zitten. Hè? Jij ontwerpt een oerdegelijk, conventioneel vriendelijk karkje. En als pastoor Torma straks komt, dan zal ik... Zeg, wat zeiden jullie er net over ingestuurd?
Nou, Koen heeft dit beeldig ontwerpje ingestuurd.
Nee, waarheen?
Nou, voor de Prix de Rome, chef.
Voor de Prix de Rome, chef? Biels Banketbakkerij doet mee aan de Prix de Rome. En dat doet de deur op de toekomst altijd wel mooi een keer dicht, hè? Nou zijn we toch wel helemaal.
Miepie!
Pardon, even.
Miepie!
Miepie! Hebben we die goed? Miepie wat?
Daar!
Waar?
Nou, daar, in de consistoriekamer.
Hè?
Miepie.
Dat is erg, zeg. Hè, dat is erg. Die jongen stort in. Hij is bliksem te veel geworden. Hij ziet Miepie in de kerk. Nee, kerel. Jan, kalm, hè?
Nou, kijk dan.
Kalm, man, kalm. Klop ervoor, jongen. Hersen erbij. Wat gebeurt dan vaker? Jij ziet Miepie niet. Nee, jij wil Miepie zien. Maar dat geeft niks.
Kijk, en daar, Sjaki.
Zijn mededingen naar Miepie's gunsten neem ik aan. Rustig aan, neef. Helder blijven denken, jongen. Wie is Sjaki? Waar is Sjaki?
Nou, daar, witte muis.
Witte muis, hij ook al.
Oh ja, kijk, daar is wat schattig.
Hé, allemachtig, zeg. Hebben we misschien allemaal een tikbeet? Jij niet, Paul, jij niet. Jij kunt nog van die leuke kerkjes bouwen. Jij ziet geen witte...
Ach ja, daar in de consistoriekamer zijn twee witte muizen.
Oh, dan zeg ik wel gek. Iedereen ziet witte muizen. Nee, weet wat gebeurt hier?
Kijk, daar, ze zitten in de kerk. Doe het dak erop.
Zo?
Ja, mooi aan Dirk.
Ja.
Zo, ja. Laat ze nou de gang maar gaan.
Ja, pardon, nee, weet. Wie is Miepie?
Miepie? Dat is mijn prijsmuis. Tweemaal goud, 6 keer zilver.
Ja, en wie is Sjaki?
Sjaki is van hier beneden. Sjaki Losduin. Dat is de muis van de portier. We wouden ze kruisen. Laat die druiloor zo los, zeg.
Kruisen? Polleman, doe me een plezier en jaag dat ontuchtige tuig die waanzinnige kerk uit.
Als je het lef hebt.
Ja, maar daar heb je dan het bewijs, Pol. Het bewijs dat zelfs een dier... die malodige krolse kadet voor jou aanziet voor een huis van lichte zeden. Daar!
Ja, chef, chef...
Daar! Sla je mekaar dat ding. Met mannenmuis.
Ja, chef.
Verenigde aan het bedrijf van Wilson Kok, goedemorgen.
Mijn compagnon.
Ja, George.
Wat zei ik? Geef hier. Die kan ook de wind van voren krijgen. Beersheer! Ja, meneer Rinderman. Pardon? Ja, inderdaad, heb ik zojuist vernomen dat de heer Polleman in zijn afschuwelijke zelfoverschatting dat wangedrag van een kerkontwerp heeft ingezonden voor... Hoe zegt u, meneer Benal? Goud? Goud geworden? Biels en Co. heeft met dit ontwerp de Prix de Rome? Nee, maar dat is enorm. Hè? Ja, dat zei ik ook meteen. Toen ik het zag, direct. Nee, niet dat domme conventionele... Juist, dat gedurfde. Nieuwe vormen. En of dat vibreert, meneer Rinderman. Ja, daar hebben we een goede gooi mee gedaan. Meneer Rinderman, voor de zenuwen, hoor. Net als u zegt...
Want me too.